Ja, lieben Geschwister, wir freuen uns, heute Morgen hier sein zu dürfen und bringen auch ganz liebe Grüße mit von den Geschwistern in Neuenstein. Ich möchte mit euch heute Morgen einen Textaufschlag aus dem Lukas-Evangelium. Ich werde ihn lesen und dann auch noch mit uns gemeinsam beten am Anfang. Und zwar aus dem 5. Kapitel möchte ich uns die ersten 4 Verse vorlesen. Aus dem 5. Kapitel des Lukas-Evangeliums lese ich uns die ersten 4 Verse vor. Wir befinden uns am See Genezareth, in der Nähe von Kapernaum. Und da heißt es nun Lukas 5, Vers 1. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, der Petrus ist hier gemeint, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Bis hierhin lese ich uns den Text vor und ich möchte am Anfang noch mit uns gemeinsam beten. O Herr Jesus, du siehst nun, woher wir kommen und was die vergangene Woche alles in unserem Leben geschehen ist. Jetzt befinden wir uns ja in deinem Haus, so sagen wir es. Wir versammeln uns in einem Raum und ja, wir wollen vor allem auf dich schauen. Wir brauchen dein Wort, Herr. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Hilfe auch im Hören auf dein Wort, aber auch im Verkündigen deines Wortes. O Herr, so kommen wir zu dir in all unserer Schwachheit, in all unserer Abhängigkeit und bitte dich um deine Hilfe und um deine Leitung. Wir wollen dir dafür danken, dass du gerne unter deinen Kindern bist und dass du sie liebst und dass du auch uns heute doch dich offenbaren möchtest. Ja, wir danken dir ganz herzlich dafür. Amen. Amen. Also wir befinden uns am See Genezareth heute Morgen. Ich weiß nicht, wie leicht es euch fällt, solch eine Reise zu machen. Also wir sitzen jetzt nicht hier in Bruchsal, sondern wir stehen am Strand des Sees von Genezareth, See Genezareth. Nun, dieser Strand ist kein Strand wie in Italien, ein Sandstrand, aber wenn man die Bilder, die man heute auch noch anschauen kann, vom See Genezareth in der Nähe von Kapernaum sich anschaut, dann sieht man, es ist also ein See und dann ist also ein Stück Land relativ flach. Es geht so leicht ansteigend nach oben, aber im Grunde genommen wunderschön. Und da stehen wir jetzt. Ja, wir stehen da zusammen mit ganz vielen anderen Menschen, die nun auch gekommen sind. Und wir wollen heute miteinander, wenn wir da stehen, uns einfach so ein klein wenig einen Einblick verschaffen in das Leben und in den Dienst von dem Herrn Jesus Christus. Und dazu soll er uns diese 4 Verse ausreichen. Wir werden nachher auch noch einmal Parallelstelle oder auch andere Bibelstelle sicherlich dazu aufschlagen. Aber zuallererst wollen wir diese Verse uns betrachten. Ich lese nochmal den allerersten Vers vor. Da heißt es, es begab sich aber, als die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Das ist das Allererste, was ich uns hier so auch aufs Herz lege und mitgeben möchte. Jesus Christus ist mitten unter den Menschen. Er ist zu ihnen gekommen. Und gerade dieses Ereignis, von dem wir hier auch lesen, haben wir schon im Alten Testament angekündigt, im Jesaja Kapitel 8, Vers 23 und Kapitel 9, Vers 1, wird uns genau diese Zeit beschrieben, wo der Herr im Norden Israels sein Werk tut. Und weil es eben Beschreibung dieses Dienstes ist, möchte ich uns das gerne doch auch vorlesen. Da ist es also Jesaja 8, Vers 23 und Jesaja 9, Vers 1 in folgender Weise beschrieben. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Denn das müssen wir uns ja nun auch so ein klein wenig vergegenwärtigen. Die Menschen, die damals in Galiläa wohnten, waren alle miteinander unter der römischen Besatzung bedrängt, in vielerlei Hinsicht von der Welt bedrängt, von ihrer eigenen religiösen Führer bedrängt. Ganz arg viel Bedrängung war da. Und dann heißt es ja weiter, wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali, das ist genau dieser Landstrich oben im Norden Israels, gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See, und da haben wir nun unseren See Genezareth, zu Ehren bringen. Jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen über den Bewohnern des Landes des Todesschatten, ist ein Licht aufgegangen. Wenn ihr das so lest, dann hört sich das für euch vielleicht ganz dramatisch an, das Land des Todesschattens. Und wir denken dann, ja, was ist denn da passiert, dass das Land so auch bezeichnet wird und so über dieses Land gesprochen wird. Wenn man es mit einfacheren Worten ausdrücken könnte oder wollte, dann könnte man es auch so sagen. Es ist ein Land, wo die Menschen bedrängt sind, wo sie mit ihrem eigenen Sterben, mit dem Leben und dem Sterben zu tun haben und wo ganz viele schwierige Lebensumstände in ihrem Leben drin sind. Finanzielle, wirtschaftliche Nöte, familiäre Nöte, ganz unterschiedliche Nöte sind da vorhanden. Das Land des Todesschattens. Wir sind heute in keinem anderen Land, auch wenn wir jetzt uns in Bruchsal befinden, also ein paar tausend Kilometer entfernt von Israel, so empfinden wir das durchaus auch als ein Land, in dem man leiden kann. Wir haben vielleicht nicht wirtschaftlich ganz arg viel Probleme, müssen nicht hungern oder werden auch noch nicht verfolgt um unseres Glaubenswillens. Aber es ist trotzdem so, dass wir alle, jeder Einzelne für uns einen Kampf zu kämpfen haben. Mit uns selbst, mit der Sünde, die noch in unserem Fleisch wohnt, selbst wenn wir den Herrn Jesus Christus kennen und wiedergeboren sind, wohnt die Sünde noch in unserem Fleisch. Wenn wir den Herrn Jesus Christus noch gar nicht kennen und noch gar nicht wiedergeboren sind, dann werden wir von der Sünde beherrscht. Und der Fürst dieser Welt ist der, der uns auch bestimmt. Also der Satan. Es ist auch für uns ein schwieriges, ein ganz arg schwieriges Leben. Also ich glaube nicht, dass ich euch davon überzeugen muss. Jeder, der in sein eigenes Herz hineinschaut, der weiß eigentlich ganz genau, was ich meine. Und nun steht hier beschrieben, in dieses Land hinein kommt Gottes Licht. Und das ist das, was uns im Lukas-Evangelium Kapitel 5 auch geschildert wird, dass der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist, dass er geboren wurde und nun nach 30 Jahren nun sein Dienst beginnt und von Nazareth, vom Bergland herkommen, dann nach Kapernaum umzieht, um dort auch Vater, seinem himmlischen Vater zu dienen. Und das ist, was am Anfang uns auch mit etwas sein soll, was wir mitnehmen wollen. Der Herr Jesus Christus ist da. Wir leben in einem Land des Todesschattens. Wir haben jeden Tag Kämpfe, ganz viele unterschiedliche Schwierigkeiten. Aber der Herr Jesus Christus ist da. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden und er kommt nun zu uns. Er kommt wirklich zu uns. Und er ist bei uns. Und wir können zu ihm kommen. Der Herr Jesus Christus ist zugänglich. Er ist mitten unter den Menschen. Und so hoffe ich auch für uns, dass wir das verstehen und dass wir das für uns genauso einfach auch in unserem eigenen Herzen aufnehmen. Ob ich jetzt heute Morgen hier bin oder heute Abend dann irgendwann einmal am Ende des Tages mich zur Ruhe bette, egal wo ich auch gehe oder stehe oder liege, so sagt es der David im Psalm 139, der Herr ist bei mir. Und das ist eine wunderbare, schöne, große, herrliche Wahrheit. Der Herr ist da. Ich muss nicht in den Himmel steigen, um ihn aufzusuchen, sondern er ist bei mir, er ist gegenwärtig und ich darf zu ihm kommen. Er ist zugänglich. Er ist jemand, der sich darüber freut, wenn ein Mensch sich zu ihm wendet. Ob es nun eine Frage ist, die wir an ihn richten, ob es nun einfach nur der Blick ist, um ihn anzuschauen oder auf ihn zu hören, es ist vollkommen egal. Aber er ist zugänglich, er ist da. Und so darf jeder, der hier heute Morgen in diesem Raum sich befindet, ihn als denjenigen sehen, zu dem er kommen kann, mit dem er reden kann. Mit dem muss man auch gar nicht in irgendeiner besonderen Form reden, dass wir in irgendeiner Art und Weise uns etwas also ausdenken müssen, sondern wie wir auch normal reden, dürfen wir mit ihm auch reden. Natürlich in der Anerkennung dessen, dass er der Sohn Gottes ist und uns geschaffen hat und am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist. Aber es ist gut, wenn man mit ihm ganz normal redet. Herr, das war gerade so schön in der Textlesung, Psalm 69, dieser messianische Psalm, wo der Heiland mit seinem Vater redet. Und er redet ganz einfach, ich bin einsam. Meine Kraft geht aus. Das sind Dinge, die wir dem Herrn bringen dürfen, die wir dem Herrn sagen können. Ich komme gar nicht mehr gut zurecht. Und das hat der Herr seinem Vater, seinem himmlischen Vater auch gesagt. Also Jesus ist mitten unter den Menschen, er ist zugänglich. Das ist das Erste, was ich uns hier mitgeben möchte. Und ich hoffe, dass ihr für euch davon reichlich Gebrauch macht, immer wieder ihn aufzusuchen. Ihr werdet es nie so vorfinden, dass er von seiner Seite aus sagt, ja, warum muss ich mich jetzt schon wieder mit dieser Person beschäftigen? Und warum spricht diese Person schon wieder mich an? Das ist bei ihm gar nicht der Fall. Er hört gerne unsere Stimme und hört und schaut gerne auf uns. Also ganz besonders, wenn wir seine Kinder sind, wenn er das Hohelied liest und die Liebe des Bräutigams zur Braut dort auch beschrieben findet, dann ist das ganz außergewöhnlich, wie der Bräutigam seine Braut beschreibt und wie er sie liebt und wie er auf sie schaut mit Wohlgefallen und gerne auch sie betrachtet und ihre Stimme auch hört. Und so dürfen wir das also auch wissen, der Herr ist bei uns. Aber ich möchte noch etwas anderes aus unserem Text hier mit uns gemeinsam anschauen. Ich will es noch mal vorlesen. Es begab sich aber, als die Menge zu ihm drängte. Das ist so außergewöhnlich, dass ich dazu ein paar Worte zur Erklärung sagen möchte. Heute drängt sich die Menge der Menschen nicht zu dem Herrn Jesus Christus hin. Aber zu dieser Zeit war es genauso. Und sie sind nicht nur ein paar, sagen wir mal, 10 oder 20 zu ihm gekommen, sondern hunderte, ja, tausende haben sich auch zu ihm gedrängt. Er war unwahrscheinlich attraktiv in dem, was er getan hat und was er gesagt hat. Im Lukas-Evangelium nur ein paar Kapitel weiter heißt es einmal in folgender Weise, Lukas 12, Vers 1, als sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatte, sodass sie aufeinander traten, begann er zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen. Das ist eine Schilderung, die ganz außergewöhnlich ist. Und wir tun uns ganz arg schwer, wenn wir das heute lesen, gut zu verstehen und es auch richtig nachvollziehen zu können. Aber wenn ihr den Dienst des Herrn Jesus Christus, der damals schon begonnen hatte, euch betrachtet, dann lest ihr, wie er zum Beispiel in seiner Heimatstadt, Lukas 4 ist es geschildert, in Nazareth, in der Synagoge dort gepredigt hat. Und ihr lest davon, wie eben die Menschen, die ihn nun 30 Jahre kannte, abgelehnt haben. Und was er sagte, hat ihnen nicht gefallen, sodass sie ihn am Ende des Gottesdienstes zum Berg hinausgestoßen haben und sie wollte ihn dann herunterstürzen von diesem Berg, um ihn umzubringen. Und dann steht, dass er durch sie hindurch gegangen ist. In Lukas 4 ist es genauso beschrieben, dass er durch sie hindurch gegangen ist. Und das war natürlich etwas, was auch in der Region sich verbreitet hat. Er kam dann und hat in der Synagoge gesprochen und hat dort gelehrt. Und da war ein Mensch, Lukas 4 steht es beschrieben, mit einem unreinen Geist. Und der Herr Jesus hat ihn von diesem unreinen Geist befreit. Und alle, die das auch dann mitbekommen habe, heißt es in Vers 36, und ein Entsetzen kam über alle und sie redeten untereinander und sprachen, was ist das für ein Wort, das er mit Vollmacht und Kraft den unreinen Geistern gebietet und sie ausfahren. Und dann heißt es, und sein Ruf verbreitete sich in alle Orte der umliegenden Gegend. Wir lesen diese Verse und auch den, wo wir in unserem Text stehen, aber dass die Menschen zu ihm kamen und sie drängten sich. Tausende standen da am See Genezareth. Er war so bedrängt und fühlte sich so bedrängt, dass er dann ein Schiff aufgesucht hat, ein Fischerboot, welches am Strand lag. Die Fischer waren gerade dabei, die Netze zu flicken und in das stieg er hinein und ließ sich etwas rausfahren auf den See, um dann nachher besser mit den Leuten reden zu können. Aber das, was hier ganz offensichtlich ist und was ich auch hier uns aufs Herz legen möchte als nächstes, dass der Herr Jesus Christus unwahrscheinlich attraktiv ist. Nicht alle, die ihn damals gehört haben und ihn aufgesucht haben, sind wirklich dann auch von ihrem Herzen her dahin gekommen zu sehen, dass sie Sünder sind und dass sie Vergebung brauchen. Aber das Leben und das Werk Jesu Christi hat die Menschen unwahrscheinlich angezogen. Habt ihr schon einen Menschen kennengelernt, der sündlos und heilig und rein ist und vollkommen? Der also in allem, was er tut, es richtig macht und gar keinen Fehler macht. Und der mit ungewöhnlicher Kraft ausgestattet ist. So großer Kraft, dass er in der Lage ist, Engeln zu gebieten, gefallenen Engeln zu gebieten. Er ist damals, ja, als er durch den Norden Israels gezogen ist und auch dann dort in den Synagoge verkündigt hat, aufgesucht worden von ganz vielen Menschen. Im Lukas 4 wird beschrieben, wie er an einem Abend im Haus des Petrus dann die Schwiegermutter von ihm auch geheilt hat und in der Nacht dann alle Menschen ihre Kranke gebracht haben. Das würden wir auch machen, wenn ihr irgendein krankes Kind habt oder irgendein kranke Verwandte, der unheilbar krank ist. Und wir würden jetzt jemand wissen, der alle miteinander heilen kann, dann würden wir sofort also rausfinden wollen, was ist die Adresse von diesem Arzt, wie kann man dort hinkommen und kann ich dort auch Heilung bekommen. Warum tue ich das so sehr unterstreichen, warum ist das mir so wichtig? Ich kann es euch ganz einfach sagen, für uns, wenn wir dem Herrn Jesus Christus begegnen, ist ja zuallererst mal jemand, von dem wir nur hören. Und wenn wir nicht ihm vertrauen, ist er für uns unter Umständen gar nicht bedeutsam. Wir glauben auch gar nicht, dass er uns geschaffen hat. Wir glauben auch gar nicht, dass wir einmal am Ende dieses Lebens vor ihm stehen werden und er unser ganzes Leben beurteilen und richten wird. Das glauben wir nicht. Dann ist es unter Umständen denkbar, dass für uns Jesus Christus eine Person ist, die eigentlich gar keine Bedeutung hat. Und wir hören einmal von ihm oder auch öfters, aber im Grunde genommen ist es für uns nicht relevant. In unserem Leben macht es eigentlich gar keinen Unterschied. Aber wenn wir uns einmal, und dazu möchte ich euch heute Morgen einladen, wenn wir uns dieser Person nähern, wenn wir ihm mal diese Frage stellen, bist du wirklich mein Schöpfer? Meine Hand, die ich bewegen kann, hast du sie dir ausgedacht? Meine Augen, mit denen ich sehen kann, hast du sie entworfen? Meine Füße, mit denen ich gehen kann und hüpfe und springen kann, hast du sie dir selber ausgedacht? Habt ihr mal euch solche Fragen gestellt? Wenn ihr beginnt, solche Fragen euch zu stellen, dann nähert ihr euch dem Herrn Jesus Christus an. Und dann wird er für euch auch jemand, nicht nur den man irgendwann einmal in der Kirche vielleicht irgendwo mitbekommt, wenn er Beerdigung ist oder Hochzeit ist, dann geht man dorthin und dann hört man was von ihm, sondern wird es euch klar, der hat mit mir etwas zu tun. Die Lebenszeit, die ich habe, habe ich von ihm bekommen. Den Herzschlag, den er weiter auf fortbewegt, dass das Herz, dass mein Herz sich schlägt, das kommt alles von ihm. Und wenn ich dann weiter noch darüber hinaus mir überlege, wer der Herr Jesus Christus ist in Bezug auch auf meine Erlösung oder in Bezug auf, dass er in der Bibel der Retter genannt wird, dann wird es für mich noch viel interessanter, weil ich ja dann auch meine Türe auftue und sage, Herr Jesus, du bist ja nicht nur der mich geschaffen hat, sondern du bist ja auch derjenige, der jetzt mit dem Ganze, wo ich gar nicht zurechtkommen kann, mit den Schwierigkeiten, die in meinem Herzen sind, du kannst mit ihnen fertig werden. Du bist wirklich jemand, der dazu die Kraft und die Fähigkeit hat, mein böses Herz zu reinigen, meine Sünde mir zu vergeben und mich zu erneuern. Und dann ist es so, dass man im Grunde genommen erst einmal einem es bewusst wird, was für eine gewaltige Bedeutung Jesus Christus hat. Nun, wir können es im Grunde genommen auch lokal ganz gut darstellen. Wenn man jetzt auf der Seite den Herrn Jesus Christus hinstellen würde und dann uns diese Frage stellen würde, gehöre ich zu ihm? Und wenn ich dann also quasi mich zu ihm hinstellen würde und sagen würde, er ist mein Erlöser, er ist mein Retter, dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. So sagen wir im deutschen Sprachgebrauch, ich bin dann auf der sicheren Seite. Stelle ich mich jetzt aber auf diese Seite und sage, ich brauche Jesus Christus nicht, dann bin ich eben auf der Seite der Verlorenen, die am Ende dann auch im Gericht, wenn Gott ihr Leben anschaut, es heißt, du hast also all die Gebote, die ich dir gegeben habe, gar nicht ernst genommen. Und weil du auch den Erlöser, den ich geschickt habe, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, nicht ernst genommen hast, deswegen musst du nun auch für immer in alle Ewigkeit ohne Gott leben. Und gehst verloren, wirst dafür auch bestraft. Das ist also ein ganz gewaltiger Unterschied. Auf der einen Seite mit Jesus, auf der anderen Seite ohne Jesus. Auf der einen Seite Himmel, auf der anderen Seite die Hölle. Aber wenn ich jetzt den Herrn Jesus Christus kenne und wenn ich auch ihn liebe, dann ist das, was er mir heute Morgen eigentlich mitgeben möchte und wo er mir eigentlich diese Frage persönlich stellen möchte, ist es für dich auch so, dass du mich so sehr liebst, dass du gerne zu mir kommst und gerne auf mein Wort hörst? Ist es so, dass du dich drängst, auf meine Stimme zu hören? Bin ich noch für dich genauso schön, wie es vielleicht am Anfang war, als du zum allerersten Mal meine Stimme gehört hast und ich dich gerufen habe und zur Umkehr gebracht habe? Habe ich noch in deinem Herzen die gleiche Bedeutung, wie ich es am Anfang hatte? Bist du noch in der ersten Liebe oder hast du sie vielleicht schon hinter dir gelassen? Habe ich noch diese Attraktivität für dich, dass du, wenn du zur Bibelstunde gerufen wirst, zum Gottesdienst gerufen wirst, dass du dann sagst, hier höre ich die Stimme meines Herrn, meines Erlösers in ganz besonderer Weise und darüber freue ich mich ganz arg. Nun, wenn wir ehrlich sind, dann können wir alle sagen, diese Freude kann ganz schnell auch abnehmen. Und man kann sich an alles gewöhnen. Man kann sich an die Bibelstunde, Gebetsstunde und Gottesdienst gewöhnen. Auch an meine eigene stille Zeit kann ich mich gewöhnen. Ich kann mich daran gewöhnen, ein gewisses Maß an Schrift auch mir eben auch vorzunehmen, das zu lesen. Und es ist gar nichts Besonderes mehr. Also, das wäre vielleicht der Punkt, wo der Herr heute Morgen mit mir und mit dir reden möchte und eigentlich uns diese Frage stellen würde, bin ich noch in deinen Augen schön? Kinder, dieses Wort der Braut, die sie dem Bräutigam gegenüber auch erwähnt, im Hohelied, Kapitel 5, Vers 16, das ist ja nun eine Aussage, wo wir im Grunde sagen können, hier spricht eigentlich die Gemeinde und hat ihren Herrn vor Auge. Wenn man also Hohelied, Kapitel 5, Vers 16 hier auch uns anschaue, da heißt es von der Braut über den Bräutigam, alles an ihm ist lieblich, so ist mein Geliebter. Alles an ihm ist lieblich. Nun, das ist eine Frage, die ich mir stellen darf. Ist es für mich noch so? Ist es je so gewesen? Ist der Herr Jesus Christus derjenige, dass ich, also wenn ich ihn sehe, eigentlich mein Herz schneller schlägt und ich auch aufgeregt bin, ihm begegnen zu dürfen und ihn zu hören, seine Worte zu hören? Ist das der Fall? So soll es sein, so darf es sein. So ist es eigentlich richtig, wenn wir diese Zuneigung zu ihm haben. In der Psalme heißt es mal, ich lese es jetzt nicht vor, du bist schöner als alle Menschenkinder. Psalm 45, Vers 3. Wer die Schönheit Jesu Christi für sich entdeckt, wird fasziniert davon sein. Sie ist in der Lage, das ganze Leben auch einzunehmen. Und wisst ihr, wenn das nicht der Fall wäre, wäre die Herrlichkeit und das ewige Leben für uns langweilig. Es wäre ja schrecklich, dann in den Himmel zu kommen, wenn wir uns an dem Herrn Jesus Christus nicht erfreuen könnten, wenn er uns nicht für eine ganze Ewigkeit auch in unserem Herzen glücklich machen könnte. Und das kann er. Und da möchte ich mir das ganz neu sagen, aber auch euch heute Morgen, lasst uns ganz neu auf ihn zugehen, auch mit dem Bekenntnis, Herr Jesus, du hast vielleicht bei mir Attraktivität verloren, ich habe gar nicht mehr so den Blick zu dir hin, freue mich gar nicht mehr so sehr an dir, bin gar nicht mehr so fasziniert von dir, hilf du mir ganz neu, dass ich mit Freude, mit Liebe, mit Eifer auf dich schaue und auf dich höre. Das wäre etwas, wo die Menschen uns damals in Kapernaum am See Genezareth stehend alle miteinander gesagt hätten, also zu ihm zu kommen und sein Wort zu hören, das Wort Gottes, das liegt uns ganz arg auf dem Herzen. Wollt ihr nicht auch mitkommen? Ist eine wunderschöne Sache, wenn ein Kind Gottes erfüllt ist vom Heiligen Geist und eine große Freude am Wort Gottes hat und mit Freude darin selber liest und Gemeinschaft mit den Kindern Gottes hat. Ja. Wollen wir nicht solche Christen sein, die, also wenn sie selber in ihrem Leben vorangehen, das zum Ausdruck bringen? Ich habe eigentlich einen Herrn, der ist so wunderschön, dass ich mich gar nicht satt an ihm sehen kann. Schaut, wenn ihr in die Welt blickt, was seht ihr? Na, Menschen wie mir, unvollkommene Menschen. Menschen, die versagen, Menschen, die enttäuschen, Menschen, die lieblos sind, Menschen, die vergesslich sind, Menschen, die gottlos sind. Und das können wir auch sein. Und so ist der Blick in diese Welt hinein ein frustrierender Blick. Der Blick auf uns ist auch oft ein frustrierender Blick. Aber der Blick auf den Herrn Jesus Christus ist ein Blick, das sagt der Psalmist im Psalm 34, die auf ihn schauen und die werden sich freuen. Schaut ihr auf ihn? Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, meine Zier. Nun, das ist ja bis zum heutigen Tage. Und da dürfen wir auch satt werden, so richtig satt in unserem eigenen Leben und in unserem eigenen Herzen. Also der Herr Jesus ist unwahrscheinlich attraktiv und hier wird er von ganz vielen Menschen aufgesucht. Aber jetzt muss ich noch ein bisschen davon sprechen, was er tut. Denn das, was er tut, das wird uns hier im Lukas-Evangelium ja auch beschrieben, im 5. Kapitel, in Vers 3, da heißt es, da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren, und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Also wir haben davon gesprochen, dass der Herr Jesus uns nahe kommt und wir ihn jederzeit aufsuchen können. Wir haben davon gesprochen, dass er schön anzusehen ist, attraktiv, herrlich, der Sohn Gottes wird Mensch. Und wir schauen ihn als jemand an, der ohne Sünde ist, rein und heilig, wunderschön. Aber jetzt schauen wir auf ihn in seinem Dienst und der betrifft uns. Damals waren es die Menschen, die am See Genezareth standen, jetzt sind wir es. Also was macht da Herr Jesus zuallererst? Er schafft Ordnung. Das ist das Erste, was er tut. Also die Leute drängen sich, das ist unordentlich. Sie drängen oder bedrängen ihn selbst auch. Und er kann das nicht brauchen. Wenn er diesen Menschen dienen möchte, muss es in einer Art und Weise geschehen, wo Ordnung da ist, wo sie ihn hören können und ihn sehen können und er auch sie sehen kann. Und das macht er, schafft Ordnung. Also er setzt sich in ein Fischerboot und bittet den Simon, dass er ihn etwas hinausfährt, sodass er die Menschenmenge sehen kann. Und sie ihn sehen können, dass diese Unordnung und diese Drängelei aufhört und sie selber auch zur Ruhe kommen können. Ist das nicht manchmal etwas, wo auch der Herr ganz viel in unserem Leben zu tun hat, dass er uns zur Ruhe bringen kann, dass er Ordnung schaffen kann, damit wir überhaupt auch auf ihn hören können. Ich weiß es nicht, wie es euch in den letzten Tagen erging und wie einfach es für euch war, nun diese Ordnung selber zu finden und in Ruhe dazusitzen oder von mir aus auch dazustehen oder Spaziergang zu machen und Gottes Wort zu hören oder zu lesen und zu beten und über dieses Wort nachzudenken und es aufzunehmen. Ist das einfach für euch gewesen? Es ist nie für uns einfach. Manchmal ist es ja so, dass man sich hinsetzen möchte, seine stille Zeit machen möchte und dann passieren tausend ungewöhnliche Dinge, wo wir auch durcheinander kommen. Ob es nun so ist, dass das Telefon klingelt, ob es nun Dinge sind, die uns auf einmal einfallen, die wir erledigen müssen. Aber er ist in der Lage, unser Leben so zu ordnen und uns so hinzusetzen, sagen wir es mal so, dass wir dann auf ihn hören können. Wenn ich keinen Erlöser hätte, der mir helfen könnte, auf ihn zu hören, dann wäre es kein guter Erlöser. Denn ich selber bin so erfüllt mit dem Leben in dieser Welt und mit all meinen Gedanken und alle den wichtigen Dinge, die in meinem Herzen sind, dass die normalerweise ganz Leichtes haben, mich da auch gefangen zu nehmen, sodass der Herr gar nicht durchdringen kann. Aber das kann er. Er kann das in ganz guter Weise, dass er mir das mal so zeigen kann, wie der Martha, 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 ach, was hast du für Sorge? Schau, deine Schwester, die sitzt zu meinen Füßen. Und du machst dir also das Leben ganz schwer. Du machst dich selber ganz verrückt. Das macht der Herr Jesus. Die Martha war eine Jüngerin des Herrn. Aber sie war noch jemand, der das noch gar nicht richtig gut gelernt hatte. Und so muss der Herr auch bei ihr eingreifen und sagen, Martha, überleg dir gut, wie du selber dein Leben auch führen möchtest. Und mach dir Gedanken darüber, wie du auch zu meinen Füßen dich hinsetzen kannst. Ich möchte dir dabei helfen. Also das möchte der Herr auch bei uns. Und da darf ich zum Herrn kommen und sagen, Herr, meine stille Zeit ist für mich keine stille Zeit. Ich kann das gar nicht gut. Ich kriege das nicht richtig hin. Ich habe da die größte Mühe. Junge Mütter mit kleinen Babys, das ist ganz schwierig. Wie soll das noch funktionieren? Aber das Schöne ist, dass man den Herrn Jesus sagen kann, Herr Jesus, ich bin eine junge Mutter und mein Kind ist vielleicht ein Monat oder zwei Monate alt und ich habe eigentlich gar keine Ruhe. Hilf mir, dass ich doch auch einen Weg finden kann, auf dich zu hören. Der Herr kann uns auch hier beistehen und helfen. Und dann macht er was, nachdem er die Ordnung geschaffen hat, setzt er sich hin. Und das ist jetzt nun etwas, was wir nicht kennen. Im Orient haben die Lehrer sich zum Lehren hingesetzt. Und wenn er sich nun hinsetzt, ist das so das Zeichen dafür, schau, jetzt möchte ich mit dir reden. Jetzt möchte ich dein ganzes Ohr und dein ganzes Herz für mich haben. Das ist so, also wenn die Menschenmenge auf ihn geschaut hat, war das etwas, was sie wahrnehmen konnte? Er setzt sich hin, wie ein Lehrer, ein Rabbi, dann auch es getan hat, um seine Schulklasse oder die Menschen, die zu ihm kamen, zu unterweisen. Und jetzt möchte ich euch das auch einfach so sagen, der Herr Jesus setzt sich jeden Tag hin, um auch uns zu lehren, um uns auch etwas mitzugeben, um uns zu helfen, um uns zu raten, um uns seine Weisheit auch zu offenbaren.